Es geht steil auf Silvester zu. Das Jahr neigt sich dem Ende. Und ihr kennt das bestimmt auch. Es tut so richtig gut, vorher noch mal so ein bisschen im eigenen Leben aufzuräumen. Keine Altlasten mit ins neue Jahr nehmen, Kapitel zuzumachen und, jetzt kommt's, Versprechen einzulösen, die man mal vor Ewigkeiten gegeben und danach völlig ignoriert hat. Und genau das ist das Stichwort der heutigen Folge. Denn wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann erinnert ihr euch vielleicht daran, dass ich im Juni mal eine Folge zu New York City gemacht habe. So, und am Ende dieser Folge, da sage ich irgendwie völlig überschwänglich, ohne nachzudenken, ja, nächste Woche, da kommt noch eine Folge zum Central Park. Gebt mir noch einen kleinen Moment. Nächste Woche. Was kam? Niemals, nie, auch nicht nächste Woche, auch nicht drei Wochen danach. Ja, eine Folge zum Central Park. Und ich bekomme bis heute teilweise sehr irritierte Nachrichten von euch, wo denn bitte diese Folge zu finden sei. Und ich muss dann jedes Mal so ganz kleinlaut zugeben, naja, dass ich sie nie gemacht habe. Unangenehm. So, und genau das soll sich jetzt zum Jahresende endlich mal ändern. Here it is. Viel zu spät, dafür mit umso größerem schlechten Gewissen, eine Episode zum berühmt-berüchtigten, legendären, einzigartigen, sagenumwobenen Park aller Parks, dem Central Park in New York City. Ah, endlich mal. So, jetzt aber erstmal ganz ordentlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen. Das ist dein Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Und falls du heute das erste Mal dabei bist, hi, ich bin Kira, schön, dass du da bist. Ich entführe euch hier jede Woche an irgendeinen anderen Ort auf der Welt und heute sind wir seit langem mal wieder in den USA. Wir machen uns jetzt gleich gemeinsam auf große Central Park Erkundungstour. Vorher habe ich aber noch einen kleinen Hinweis für dich. Wenn du New York City allgemein auch spannend findest, dann hör doch unbedingt mal in die Folge 17 rein. Die heißt New York City, so ist es hier zu leben. Und da gibt es zum einen viele spannende Infos zur Stadt an sich, aber vieles eben auch aus der Perspektive meiner New Yorker Freundin Taylor. Also es ist ein sehr persönlicher Einblick in diese riesengroße, vielleicht manchmal auch überfordernd wirkende Stadt. Hör gerne mal rein. By the way, war das auch mit Abstand meine bislang erfolgreichste Episode. Und ich konnte mir das auch erst nicht so richtig erklären, aber ich glaube, nicht jedes Reisethema holt jeden und jede von euch ab. Kenne ich auch von mir selber, es interessiert einen einfach nicht alles. Aber ich glaube, bei New York City ist das anders. Ich glaube, viele Menschen haben so insgeheim Träume und Wünsche, vielleicht sogar eine gewisse Sehnsucht, die sie mit dieser Stadt verbinden. New York City hat als Stadt einfach diese unglaubliche Energie, die es schafft, so viele unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Weise zu fesseln, zu faszinieren. Ja, und das schaffen nicht viele Orte. Und in dieser wahnsinnig energetischen, faszinierenden Stadt sind wir im wohl berühmtesten Stadtteil in Manhattan, mitten in Manhattan, im Central Park. Damit wir mal so ein erstes Gefühl für die Dimension, aber auch die Bedeutung dieses Parks bekommen, würde ich gerne mit einer Zahl starten, die ich jetzt online in verschiedenen Artikeln gefunden habe. Also, wenn die Fläche des Central Parks bebaut wäre, würden dort 16 Millionen Wohnungen Platz finden. 16 Millionen Wohnungen, wohlgemerkt in absoluter High-Premium-Top-Lage mitten in Manhattan. Und ich meine, das muss sich eine Stadt auch erstmal leisten wollen, auf so viel Premium-Wohnungen, so viel Premium-Bauplatz zu verzichten. Ich meine, dieser Park ist so riesig. Der ist übrigens größer als das Fürstentum von Monaco. Und da könnte man ja theoretisch locker ein bisschen Fläche reduzieren. Das könnte man bebauen, würde damit auch nochmal die Wirtschaft der Stadt ankurbeln. Aber das möchte man eben nicht. Man bleibt ganz bewusst bei dieser überdimensional großen Parkanlage. Und wenn man so will, dann gönnt sich New York City ihren Central Park. Er wäre nämlich in dieser Größe absolut kein Muss. Aber eine Stadt der Superlative, die wünscht sich eben auch einen Park der Superlative. Das passt schon ganz gut zusammen. Damit wir alle vom gleichen Wissensstand aus starten, würde ich gerne mit so ein paar Eckdaten beginnen. Keine Sorge, ich mach's kurz. Also der Central Park, der liegt im Stadtteil Manhattan, hier auch relativ zentral, mittendrin. Und weil Manhattans Straßen, das ist ja ganz typisch für die amerikanischen Großstädte, so schachbrettmusterartig angelegt sind, ist der Central Park eben auch komplett rechteckig. Also der fügt sich einmal komplett in diese super strenge Straßenführung ein. Und von der Form, okay, damit mache ich mir jetzt wirklich angreifbar, erinnert er fast so ein bisschen an so einen etwas breiteren Kaugummistreifen. Oder einen langgezogenen Schuhkarton. Sucht euch was aus. Ist natürlich alles unterirdisch hier an Beispielen. Aber ja, damit ist es vielleicht ein bisschen vergleichbar. Zu den Maßen. Der Central Park ist 4 Kilometer lang und 860 Meter breit. Und das Schöne ist, an jeder der 4 Seiten liegt ein anderer Stadtteil. Das heißt, 4 unterschiedliche Stadtteile haben direkten Zugang zum Park. Das sind im Osten die Upper East Side, im Westen die Upper West Side, im Norden ist es Harlem und im Süden Midtown Manhattan. Insgesamt gibt es im Central Park 7 unterschiedlich große Seen und einer von denen ist wirklich deutlich größer als alle anderen. The Reservoir heißt der. Früher diente dieser See als Trinkwasserspeicher für die Stadt, heute wird er dafür nicht mehr benutzt. Aber ich habe einen ganz schönen Fact für euch. 1994 wurde dieser See nämlich offiziell umbenannt und zwar in Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir. Zu Ehren der ehemaligen First Lady, die wohl früher ganz in der Nähe wohnte. Und die ist wohl so wahnsinnig gerne um genau diesen See herumgejoggt. Und so kam es eben dazu, dass er heute ihren Namen trägt. Übrigens, bis heute ist das eine der beliebtesten Joggingstrecken der Stadt. Man kann das Ufer so einmal komplett ablaufen. Das sind etwas mehr als 2,5 Kilometer. Und das Tolle von dieser Uferpromenade, habt ihr wirklich einen der besten Blicke auf die Skyline von Manhattan überhaupt, weil durch die Wasserfläche ja keine anderen Gebäude im Weg sind. Und weil die Strecke einmal im Kreis verläuft, wandelt sich der Blick auch permanent. Und wenn ihr diese Runde gemacht habt, dann habt ihr Manhattan wirklich einmal 360 Grad gesehen. Großartig. Also mein Tipp, wahrscheinlich ist es gar nicht so intuitiv, das jetzt als Tourist oder Touristin zu machen. Geht da doch einfach mal eine Runde joggen. Ich glaube, Einheimischer in New York kann man sich gar nicht fühlen. Und ich habe jetzt auch mehrfach gelesen, dass man da wohl regelmäßig dem ein oder anderen prominenten Menschen über den Weg joggt. Also vielleicht überzeugt euch das. Habt ihr mal so ein Luftbild des Central Parks vor Augen? Ansonsten googelt das doch gerne mal kurz. Ich spiele mal schnell Musik ein, dann habt ihr ein paar Sekunden Zeit. Also zum einen seht ihr jetzt, wie groß und wie dominant dieser Reservoirsee ist. Und was aber außerdem total auffällt, finde ich, sind die vielen kleinen gelben Punkte. Also ihr seht immer wieder Grünflächen, in denen es mehrere gelbe Punkte oder so Flächen, so Kreise gibt. Und früher dachte ich immer, das wären Golfplätze. Jetzt habe ich natürlich immer ein bisschen recherchiert und herausgefunden, das sind Softballfelder. Softball ist eine bestimmte Variante von Baseball, ist schon sehr verwandt, aber alles ein bisschen kleiner gehalten. Und ich finde, die prägen diesen Blick von oben auf den Central Park auch nochmal so sehr, dass ich da zumindest einmal kurz drauf eingehen wollte. Auf diesem Luftbild seht ihr jetzt auch, dass es ein paar wenige Gebäude mitten im Park gibt. Und das Größte, das werdet ihr sofort sehen, das ist super auffällig und prominent, das ist das legendäre Met Museum. The Met, bestimmt schon mal gehört. Also das heißt ausgeschrieben The Metropolitan Museum of Art. Das ist wohlgemerkt das größte Kunstmuseum der USA. Und es ist auch der Ort, an dem einmal im Jahr die legendäre Met Gala stattfindet. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Das ist so, neben den Oscars würde ich sagen, das wichtigste Promi-Event des Jahres. Und für die Modebranche ist es, kann man glaube ich sagen, das wichtigste Event des Jahres. Die Gala wird von der US-amerikanischen Modezeitschrift Vogue organisiert, findet traditionell immer am 1. Mai Montag statt, passend zur Eröffnung der neuen Modeausstellung. Und ich glaube, ja, man kann schon sagen, New York wird einmal so halb lahmgelegt durch dieses Event. Sie kommen nämlich alle in die Stadt. Also zu den Gästen zählen Designer, Modeinfluencer, Stars aus, ich glaube, allen Branchen, Megastars vor allem. Und vielleicht ohne es zu wissen, habt ihr aber bestimmt schon mal alle Bilder von dieser Gala gesehen. Da gibt es vor dem Gebäude diese monumentale Treppe, da laufen die Stars dann mit ihren Outfits hoch. Und weil es eben ein Mode-Event ist, sind die Outfits auch noch mal krasser als zum Beispiel bei den Oscars. Und viele der legendärsten Promi-Auftritte sind eben genau da passiert. Also diese Gala hat jedes Jahr ein besonderes Motto. Letztes Jahr war es The Garden of Time. Da kamen alle in so wunderschönen, floralen, blumigen Outfits. Davor das Jahr war das Motto Karl Lagerfeld. Und an eine Szene erinnere ich mich. Jared Leto, Schauspieler und Sänger, kam im Katzenkostüm, quasi als Karl Lagerfelds Katze Schuppett, hatte diesen riesengroßen Katzenkopf dann irgendwann auf dem Arm. Oder vielleicht erinnert ihr euch an Kim Kardashian. Die kam zur Met Gala schon mal im Originalkleid von Marilyn Monroe. Das war ein Riesenskandal, weil dieses Kleid hatte Marilyn damals für das Geburtstagsständchen von Präsident Kennedy getragen. Und weil Kim eine ganz andere Körperform als Marilyn hatte, passte dieses Kleid nicht so richtig und soll wohl angeblich auch so ein bisschen beschädigt worden sein. Und das ging halt für viele gar nicht. Also irgendwie, ach, es war so ein Klatschthema, ne? Ja, und viele solcher Themen und Szenen sind eben genau da passiert, im Central Park. Und deswegen wollte ich das jetzt nochmal so ein bisschen aufgreifen. Und es ist witzig, ich stöber hier gerade so ein bisschen durchs Netz und das macht echt Spaß. Ich sehe jetzt gerade Katy Perry im Kronleuchterkleid. Also es ist jetzt so ein leuchtenden Kronleuchter auf dem Kopf und nochmal einen zweiten um den Bauch. Lady Gaga im XXXXXXL pinken Riesenkleid mit dieser fetten Schleppe da auf der Treppe. Großartig. Ja, kann man sich so ein bisschen drin verlieren. Also wenn ihr später Zeit habt, googelt mal. Es macht Spaß. Vielleicht noch ein Tipp, obendrauf auf dem Met-Museum, da gibt es eine Rooftop-Bar. Ich war da selber leider noch nicht, habe aber jetzt einige Fotos gesehen und ein paar Rezensionen gelesen. Und die ist aufgebaut wie so eine Art Dachgarten. Also es ist sehr grün gehalten, es gibt Tische und Bänke. Und ja, von da, ich habe es jetzt auch auf den Bildern gesehen, hat man einen grandiosen Blick auf den Central Park von oben. Allerdings, wichtig, ist nicht ganzjährig geöffnet, sondern nur von April bis Oktober. Also checkt das vorher nochmal ab, ne, bevor ihr euch extra auf den Weg macht und es dann geschlossen ist. Und ich habe Fotos der Speisekarte gefunden. Ne? Lass uns mal über Money reden. Also Cocktail $17, Wein $16, Bier $12, Eistee oder Iced Coffee $5. Ja, das klingt viel. Das sind aber leider ganz normale Preise in New York City. Also so viel gibst du fast überall aus. Und dann, wenn du es eh schon machst oder musst vielmehr oder willst, ja, dann doch irgendwie lieber an so einem besonderen Spot, ne, mit so einem tollen Blick als irgendwo beliebig in der Stadt. Und wisst ihr, was fast noch schöner ist als der leckerste Cocktail mit dem schönsten Ausblick der Welt? Wenn ihr mir auf der Plattform, auf der ihr gerade hört, eine Bewertung da lasst. Okay, I know, krasser Bogen. Aber es ist einfach so wichtig für mich und mein kleines Business hier. Deswegen möchte ich euch von Herzen bitten, das zu tun. Wenn es gerade nicht passt, ist das natürlich auch nicht schlimm. Dann geht's jetzt mit der Folge weiter. Es gibt relativ viele Wege, die durch den Central Park führen. Also einige kannst du zu Fuß laufen, viele mit dem Fahrrad fahren. Und bis 2018 durften auf einigen Wegen sogar noch Autos durch den Park fahren. Dem damaligen New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio hat das gar nicht gefallen. Er hat ein Autoverbot für den Central Park verhängt und der Spiegel hat einen schönen Artikel dazu geschrieben. Ich werde da jetzt einfach mal so einen kleinen Abschnitt draus vorlesen. Städte sollen wieder für Menschen lebenswert, nicht alles am Auto ausgerichtet werden. Das hat auch New Yorks Bürgermeister motiviert. Unsere Parks sind für Menschen, nicht für Autos, begründete de Blasio das Fahrverbot. Mehr als ein Jahrhundert lang hätten Autos Teile des Parks in eine Autobahn verwandelt. Heute machen wir das rückgängig. Die Sicherheit von Millionen Eltern, Kindern und Besuchern im Central Park gehe vor, erklärte de Blasio. Alleine im letzten Jahr besuchten 42 Millionen Menschen den Central Park. Also, unterm Strich steht da, der Central Park soll wieder grüner, natürlicher werden, ohne Autos, ohne Abgase. Ja, und dazu passt, finde ich, auch ganz gut der Spitzname des Parks, die grüne Lunge New Yorks. Vielleicht nur als kleine Ergänzung, es gibt auch noch sogenannte Transverse Roads. Das sind vier Unterführungen, die gehen einmal unterirdisch quer durch den Park und kommen dann an der anderen Seite wieder raus. Die bleiben geöffnet. Ich glaube, ansonsten wird es auch ein ziemliches Verkehrschaos geben, wenn man auf einer Länge von 4 Kilometern nicht von der einen auf die andere Seite käme. Ja, aber da bekommt man im Park eben selber gar nichts von mit. Was mich total verwundert hat, der Central Park wird jetzt nicht, wie man vielleicht glauben könnte, von der Stadt New York City verwaltet, sondern von einer privaten Initiative, der sogenannten Central Park Conservancy. Die kümmern sich quasi um Pflege und Instandhaltung und geht mal ruhig auf deren Seite www.centralparknyc.org. Da stellen die unglaublich viele Projekte vor, was gerade so im Central Park ansteht, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und da könnt ihr euch richtig tolle Inspirationen holen, weil die eben auch die einzelnen Stationen, die Sehenswürdigkeiten, die Dinge, die man da tun kann, vorstellen und wirklich gute Tipps geben. So, ich habe mich jetzt hier einmal quer durch diese Website gewühlt und fand zum Beispiel ganz spannend zu sehen, dass es so ein Kernteam gibt, was eben für den Central Park zuständig ist. Das besteht aus 350 Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, also von Gartenbau über Architektur, Baumpflege, Besucherdienst bis hin zur Abfallentsorgung, also alles Bereiche, die für so einen großen Park eben notwendig sind. Und insgesamt schafft der Central Park dadurch 5000 Arbeitsplätze für New York City. Und über einen Satz bin ich gestolpert. Ich lese euch den einfach mal vor. Gott, das sind Zahlen. Also, wir werden dieses Jahr fast 100 Millionen Dollar aufbringen und in die Pflege des Parks investieren. Hauptsächlich finanziert durch Einzelspenden. Ja. Unser einziges Ziel ist es, den Central Park dauerhaft zu schützen und zu verbessern. Will heißen, der Park finanziert sich nicht über Steuergelder, wie man jetzt glauben könnte, sondern wirklich über Einzelspenden. Und das finde ich bei 100 Millionen Dollar schon ganz schön beachtlich. Und was für euch vielleicht noch ganz spannend ist über diese Organisation, also die Central Park Conservancy, kannst du auch ganz unterschiedliche Touren durch den Park buchen. Also je nach Fokus, der dich jetzt persönlich interessiert. Ich habe hier gerade mal die Seite offen und lese einfach mal vor, was da so angeboten wird. Die Iconic Views of Central Park Tour. Also eine Tour mit den schönsten Ausblicken und Aussichten. Es gibt die Winter Wonderland Tour, also offenbar wird auch saisonal angepasst. Oder die Wintervogelbeobachtungstour, gibt es dann bestimmt auch irgendwie im Sommer. Ein Spaziergang für Verliebte, das klingt doch toll, oder? Die romantischsten Orte des Central Parks. Es gibt die Waldspaziergangstour, eine Nachhaltigkeitstour, eine nächtliche Tour, wenn alles nochmal so schön angeleuchtet ist. Und eine Tour, die mich persönlich total interessieren würde, wäre die Central Park Behind the Scenes Tour. Ich glaube, da kriegst du nochmal so ganz interessante Einblicke hinter die Kulissen, hinter die Arbeiten und kommst, glaube ich, auch nochmal an Orte, die man so als Normalo nicht sehen würde. Auch spannend, die Central Park On-Screen Tour. Sprich, man läuft bekannte Film- und Serienorte ab. Wurde ja vieles auch im Central Park gedreht, oft auch nur so einzelne Szenen von Filmen, die dann aber sehr berühmt geworden sind. Ich erinnere mich an Gossip Girl, Breakfast at Tiffany's, Ghostbusters, Avengers. Ach, ihr kennt wahrscheinlich noch viel, viel mehr als ich. Ich habe jetzt im Netz häufiger die Zahl gelesen, dass es so um die 350 Filme sind, die unter anderem auch im Central Park gedreht wurden. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das sind wesentlich mehr Filme, die schon Szenen im Central Park hatten. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Touren. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Tour, die einzig und allein nur die Drehlocations von Gossip Girl im Park abläuft. Da muss man aber irgendwie so ein bisschen gucken, welche Anbieter will man unterstützen. Könnt natürlich auch externe nehmen. Ich würde jetzt wahrscheinlich eine offizielle Tour nehmen, weil ich dann weiß, das Geld fließt auch wieder in den Park. Aber ja, das muss jeder selber entscheiden. Apropos Geld, jetzt ist natürlich auch noch spannend, wie teuer ist denn so eine offizielle Tour? Also die meisten kosten hier jetzt 33 Euro, das ist vergleichbar mit 33 Dollar. Einige, die etwas länger sind, gehen sogar hoch auf 40. Ja, günstig ist es nicht. Das sehe ich wohl ein. Die Frage ist, ob andere Touren günstiger wären. Wahrscheinlich nicht. Ich habe es auch, glaube ich, in der ersten Folge schon sehr betont. New York City ist einfach eine verdammt teure Stadt. Die meisten Leute auch so aus meinem privaten Umfeld, die jetzt in jüngerer Vergangenheit in New York waren, waren danach wirklich völlig entsetzt. So mit das Erste, was immer gesagt wurde, wie teuer diese Stadt geworden ist. Ah, blöd, schade. Aber wenn man das weiß, kann man sich natürlich nochmal ganz anders vorbereiten. Und vielleicht ist es auch Low Budget möglich, braucht dann aber, glaube ich, nochmal ein, zwei Tage Recherche, dass man so einmal ganz intensiv das Netz durchforstet und nach günstigeren Angeboten guckt. Genau, und wenn ihr coole Sachen findet, let me know. Unter Schlendern und Reisen findet ihr mich bei Instagram. Ja, ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich gute Tipps bekomme. Also meldet euch sehr gerne. So, bevor ich jetzt die offizielle Website dann auch mal wieder schließe, habe ich noch einen guten Tipp für euch. Geht da mal drauf, da gibt's eine ganz tolle interaktive Karte vom Park. Und da kann man immer genau das finden, was man gerade sucht. Also ich mache das jetzt einfach mal hier. Moment. Toiletten, wichtig. Plöppen direkt 16 Toilettenhäuschen auf. Oder Spielplätze. Moment, 21. Und dann sehe ich auch direkt, wo die sind. Man kann da auch noch immer draufklicken, dann bekommst du Infos und Fotos zu den einzelnen Stationen. Du kannst nach Waldstücken suchen. Es gibt nämlich 5 verschiedene Waldstücke und Wälder im Central Park. Du kannst nach Brücken und Bögen suchen, nach Statuen und Monumenten, nach Essensmöglichkeiten, Ruhezonen zum Entspannen und so weiter. Also total hilfreich. Und vielleicht kannst du dir ja mit diesem Tool jetzt auch einfach deine eigene Tour zusammenstellen. Da bekommst du ja auch Infos. Also ist eigentlich wie so ein kleiner Reiseführer. Ich würde euch gerne jetzt von meinem allerersten Central Park Besuch erzählen. Ach, das ist mittlerweile Jahre her, wirklich, ich glaube 10, 12 Jahre oder so. Wir waren damals zu zweit in New York, beide auch zum ersten Mal. Und aus heutiger Perspektive würde ich sagen, wir waren noch grün hinter den Ohren. Warum sagt man das eigentlich? Keine Ahnung. Und wir hatten zu Hause schon mal alles so grob durchgeplant und dieser eine Tag sah es eben vor, dass wir morgens einen Spaziergang durch den Central Park machen, einmal quer durch, also so die Längsseite, danach irgendwie noch auf der Fifth Avenue shoppen gehen und am Ende des Tages eine Aussichtsplattform oder irgendwie so. Und ihr hört es vielleicht schon an meinem Unterton, der Plan ist nicht aufgegangen. Wir hatten diese enorme Größe des Parks natürlich vollkommen unterschätzt, also wirklich völlig. Mal eben ein kleiner Spaziergang durch den Park mit dem Anspruch, dann auch wirklich alles gesehen zu haben, das ist schlichtweg nicht möglich. Und aus unserem geplanten Spaziergang von einer halben Stunde, ja, sehr naiv, wurde eine komplette Tagestour. Also wir waren wirklich Stunden unterwegs. Aber da gibt's ja auch einfach so viel zu entdecken. Dieser Park ist wirklich eine geschlossene Welt in sich. Und den Central Park, den muss man erkunden, entdecken. Ihr werdet immer wieder so Überraschungsmomente haben, dass ihr euch denkt, ach, das gibt's hier auch noch und das auch noch und das auch noch. Also gerade wenn ihr das erste Mal da seid, dann nehmt euch wirklich einen kompletten Tag Zeit. Dann habt ihr auch die Chance, mal so richtig in den Park zu versinken, mal so abzutauchen, ohne den Stress im Hinterkopf jetzt irgendwie noch drei weitere Termine zu haben. Beziehungsweise nehmt euch ruhig Dinge vor, aber auch Dinge, die man irgendwie entspannt wieder verschieben kann. Also im besten Fall jetzt nicht irgendwie schon ein gebuchtes Ticket für den Abend haben. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn ihr euch ganz gezielt dafür entscheidet, den Park zu Fuß erkunden zu wollen, dann kann der sich auch schon mal ein kleines bisschen überfordernd anfühlen. Es sind teilweise so weite Strecken, die ihr da bewältigen müsst, um an die verschiedenen Spots zu kommen. Also wenn euch das nichts ausmacht, weil ihr sowieso Marathonläufer seid oder so, dann macht es gerne zu Fuß. Ansonsten gebe ich euch den gut gemeinten Rat wirklich von Herzen, leiht euch für ein paar Stunden ein Fahrrad. Genauso haben wir das letztes Jahr zum Beispiel auch gemacht. Da waren Gregor und meine Eltern und ich zusammen in New York City und diese Radtour durch den Central Park, die war echt eins der absoluten Highlights. Rings um den Park, häufig in der Nähe von den Parkeingängen oder auch den U-Bahn-Stationen, da findet ihr Fahrradverleih. Und ich würde euch auch ehrlich gesagt jetzt nicht raten, da vorab schon was zu reservieren. Am Ende regnet es an dem Tag und ihr wollt dann gar nicht mehr diese Tour machen oder so, sondern lauft da einfach mal vorbei. Da gab es echt eine große Auswahl und ihr könnt ja auch gucken, an welcher Station euch jetzt die Räder besser gefallen. Wir waren sehr zufrieden. Also die Räder waren gepflegt. Es gibt auch E-Bikes, falls das eher was für euch ist. Und es war einfach super unkompliziert. Direkt am Park ausgeliehen und dann auch wieder direkt am Park abgegeben. Also ja, besser geht's eigentlich gar nicht. Ja, ich wiederhole mich, aber diese Tour macht wirklich einfach nur Spaß. Und ihr habt mit dem Rad plötzlich auch dann die Chance, euch mal so ein Gesamtbild von diesem Central Park zu machen, ne? Es gibt zum Beispiel diesen einen Radweg, den nutzen die meisten, die das machen. Der führt einmal so komplett um den Park herum. Also schon noch im Inneren, aber im Außeninneren quasi. Und dieser Radweg, der nennt sich Central Park Loop. Der ist 6 Meilen lang, das sind umgerechnet so knapp 10 Kilometer. Habt ihr, glaube ich, ungefähr eine Vorstellung, ne? Und wenn du das machst, dann bekommst du plötzlich so ein ganz tolles Gefühl auch für die Geografie. Der Central Park ist nämlich alles andere als eben. Also es geht immer wieder bergauf, bergab, teilweise richtig anstrengend. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie nur gerade Strecke, sondern es gibt Kurven. Teilweise fährt man richtige kleine Schlaufen. Eine richtig tolle Strecke. Und wenn man die jetzt konsequent einmal durchfahren würde, was glaube ich die wenigsten machen, dann wärst du so 45 Minuten unterwegs. Aber du kannst dir beim Verleih direkt auch noch ein Schloss mitmieten. Und dann kannst du natürlich so oft Pause machen, wie du willst. Ne? Kannst diese Tour richtig schön dehnen, kannst dir Dinge angucken, kannst vielleicht noch eine kleine Bootstour machen oder einfach mal einen Fußgängerweg laufen, den du mit dem Fahrrad gar nicht erkunden könntest. Du kannst da, weiß ich nicht, eine 10-Stunden-Aktion draus machen. Wir waren jetzt, glaube ich, 3 Stunden ganz gut beschäftigt. Aber gerade wenn es für dich das erste Mal ist, nimm dir die Zeit. So schnell kommst du wahrscheinlich nicht wieder. Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Falls ihr nicht Radfahren wollt oder vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen nicht könnt, dann wäre vielleicht das Pedicab etwas für euch. Also übersetzt heißt das so viel wie Fahrradtaxi und ist optisch ja vergleichbar mit einer Rikscha. Ne? Also vorne sitzt ein Fahrer oder eine Fahrerin auf einem halben Fahrrad und hinten ist dann nochmal so eine Sitzbank, wo Platz für 2 bis 3 Personen ist. Und diese Mobile, die sind echt ein Ding im Central Park. Also ich würde fast sagen, nach dem Fahrrad die zweithäufigste Fortbewegungsart. Jetzt mal zu Fuß gehen rausgelassen, ne? Ja, und leider gibt's auch im Jahr 2024 heute immer noch Pferdekutschen im Central Park. Das ist in New York, muss man aber dazu sagen, ein großes Politikum, eine Riesendebatte und das mittlerweile seit Jahren. Viele Menschen sagen einfach, und das sehe ich ganz genauso, der Central Park, der ist kein Ort für Pferde. Da ist es laut, da ist es wuselig, da gibt es extreme Temperaturen, sowohl im Sommer als auch im Winter. Das ist eine harte körperliche Belastung für die Tiere und so weiter. Ihr kennt die Argumente. Aber, und ich finde, das macht sehr viel Mut, es gibt richtig viele Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Pferdekutschen im Central Park verboten werden. Es gab sogar schon einen Gesetzesentwurf, der eigentlich 2024 in Kraft treten sollte. Warum das noch nicht der Fall ist, weiß ich nicht. Und es gibt tatsächlich auch tolle Alternativen, mittlerweile auch schon, und zwar Elektrokutschen. Habe ich die Tage noch hier in Berlin rumfahren sehen. Das sieht total witzig aus. Das sind total süß hergerichtete, antik aussehende Kutschen, die aber wie von Geisterhand fahren. Da ist eben kein Tier davor, sondern die fahren einfach, finde ich, viel witziger, macht viel mehr Sinn. Und genau diese Kutschen werden eben auch von den Gegnern der Pferdekutschen in New York gefordert, sodass letztlich auch niemand sein Business verlieren würde. Man würde einfach nur auf eine andere Art der Kutsche umsteigen. Und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ihr da alle auf meiner Seite seid und auch versteht, dass Pferde nicht in den Central Park gehören. Aber falls auch nur eine einzige Person dabei ist, die wir jetzt noch nicht erwischt haben mit dieser Meinung, das kostet 200 Euro für 50 Minuten. Und das Geld kann man ja wohl besser investieren. Also spätestens das sollte ein Argument sein. Ich habe mal kurz gerechnet. Für diese 200 Euro könnte man sich nämlich alternativ 11,7 Cocktails auf der Dachterrasse des Metropolitan Museums gönnen. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Kommen wir jetzt zu einer Sache, die dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Wobei dürft ist ein starkes Wort, die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und zwar Pause machen. Ja, einfach mal für 20 bis 30 Minuten auf eine der großen Wiesen setzen, nehmt euch eine Decke mit, nehmt euch was zu picknicken mit. Und besonders beliebt sind da zum einen Sheep Meadow und The Great Lawn. Das sind beides gigantische Rasenflächen. Ich habe auch mal versucht herauszufinden, welche der beiden jetzt die bessere Wiese zum Ausruhen ist. Da gehen die Meinungen total auseinander. Also am Ende sind die beide toll, die haben nur unterschiedliche Vorzüge. The Great Lawn ist die größte Rasenfläche im Central Park. Es ist auch der Ort, wo im Sommer die beliebten Central Park-Konzerte stattfinden. Hier gibt es noch ein paar Sportanlagen, die sind auch in die Fläche integriert. Und Sheep Meadow hat keine Sportanlagen. Das ist eine reine Wiese, die auch eine ausgewiesene Ruhezone ist. Also es ist ein bisschen ruhiger. Du hast von hier aber vielleicht den etwas besseren Blick auf die Skyline von New York, weil du einfach noch mal ein bisschen näher an Midtown dran bist. Aber letztlich sind beide super und beide haben auch einen tollen Blick. The Great Lawn ist etwas aktiver, Sheep Meadow etwas ruhiger. Egal, ihr sucht euch eine von beiden aus und setzt euch jetzt einfach mal dahin. Und ich erzähle euch so ein bisschen, was man da alles so beobachten kann. Wir haben das nämlich auch schon mal gemacht und ich war wirklich absolut fasziniert, wer da alles so aufeinander trifft. Also, stellt euch mal vor, es ist so ein richtig schöner, lauwarmer Tag, vielleicht im Mai. Und ihr habt euch da jetzt hingesetzt und beobachtet einfach mal so ein bisschen die Leute. Ihr seht vereinzelt immer mal wieder Einheimische, die einfach nur ein Buch in der Hand haben und auf dem Rücken liegen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Ihr seht aber auch Businessmenschen in Anzügen, die ganz in der Nähe irgendwo arbeiten, die jetzt gerade mal hier ihre Mittagspause verbringen. Die haben für einen Moment auch mal ihr Sakko ausgezogen. Ein bisschen weiter entfernt seht ihr eine Schulklasse beim Baseballtraining. Und wieder ein Stück weiter hat sich eine private Gruppe getroffen, die machen jetzt gemeinsam Yoga. In der Ferne seht ihr Menschen joggen, andere treffen sich, um den Geburtstag von jemandem zu feiern. Dafür haben sie extra in den angrenzenden Baum ein paar Luftballons und Girlanden gehängt. Und wieder ein Stückchen weiter sitzt jemand mit einer Gitarre und singt einfach so vor sich hin. Ach ja, und dann ist da noch der Pedicab-Fahrer, ne, der mit diesem Rikscha-ähnlichen Gerät umherfährt und nach seiner fünften Parkumrundung heute einfach mal ein paar Minuten Pause brauchte und sich einfach so ins Gras gesetzt hat. Ihr merkt schon, der Central Park ist einfach für alle da. Hier treffen Menschen jeder Schicht aufeinander, jeden Alters. Du hörst die unterschiedlichsten Sprachen und es ist einfach so schön zu sehen, wie sehr dieser Park angenommen ist. Und wie selbstverständlich der auch für viele Menschen einfach so zum Alltag gehört. Also ich glaube, gerade an warmen Tagen ist das für viele auch so eine Art zweites Wohnzimmer. Und wenn ihr da so eine Weile rumsitzt, dann kommt das bestimmt auch irgendwann vor. Also wir haben das häufiger erlebt, dass euch ein neugieriges Squirrel besucht. Das sind ja diese New Yorker Stadteichhörnchen, beziehungsweise sind es eigentlich Grauhörnchen. Die sehen nur sehr ähnlich aus. Und die sind relativ handzahm, also erstaunlich handzahm, weil die eben auch häufig gefüttert werden. Soll man ja nicht. Oder alternativ kommt ein Streifenhörnchen vorbei, die sogenannten Chipmunks. Die sind etwas kleiner und wesentlich frecher, also wirklich frech. Wenn ihr was zu essen in der Hand haltet, kann das gut passieren, dass dieses Chipmunk versucht, euch das Essen wegzunehmen. Also Achtung. Und dann sind die ja auch irgendwie immer so gierig und stopfen sich bis zum Rand die Bäckchen mit irgendwelchen Lebensmitteln voll, die sie da gefunden haben. Und das sieht dann immer ganz lustig aus. Also sehr unterhaltend, diese kleinen Zeitgenossen. Ach, und vielleicht interessiert euch das. Ich habe noch was Interessantes zu den Chipmunks gelesen. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, da war der Central Park komplett Chipmunk-freie Zone. So, und genau das änderte sich jetzt aber plötzlich schlagartig im Jahr 2009. Da gab es nämlich eine Neuerung. Es wurde entschieden, dass alle Mülltonnen aus den Waldgebieten des Central Parks entfernt werden sollten. Und man muss jetzt wissen, der Müll aus diesen Tonnen, der diente als Hauptnahrungsquelle für die vielen Ratten. Und sobald die Tonnen weg waren, verschwanden auch die Ratten aus dem Central Park. Und sobald das passierte, kamen die Chipmunks und übernahmen das Feld. Ja, ganz offensichtlich scheinen sich Ratten und Chipmunks irgendwie nicht zu vertragen. Warum auch immer. Aber ich fand es irgendwie interessant. Als nächstes möchte ich über etwas sprechen, was super typisch Central Park New York ist. Also es ist wirklich so fast eine der ersten Sachen, die mir einfällt, wenn ich überhaupt an den Central Park denke. Und zwar sind das die Bänke. Und das hat sich gereimt. Nein, es gibt rund 10.000 Bänke im Central Park. Die haben alle so ein schwarzes Gestell und die Sitzfläche und Lehne sind aus so, ja, so grün lackierten Holzstreben. Und viele von diesen Bänken, also nicht alle, aber sehr, sehr viele, haben in der Mitte der Lehne nochmal so ein kleines Metallschildchen, auf dem eine persönliche Widmung graviert ist. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie schafft man es, so ein Schildchen zu bekommen? Wäre ja auch irgendwie mal ein nettes Weihnachtsgeschenk für jemanden. Du, ich habe dir ein Schildchen im Central Park gravieren lassen. Romantisch, oder? Naja, ich habe mich allerdings sehr schnell wieder von dieser Idee verabschiedet, als ich herausgefunden habe, was man dafür tun muss. Dahinter steckt das sogenannte Adopt a Bench Program. Also zu Deutsch heißt das Adoptiere eine Bank Programm. Und seit 1986 ist es eben Menschen möglich, so eine Bank im Central Park zu adoptieren. Und im Gegenzug hat man eben die Möglichkeit, so ein Schildchen an eben dieser Bank anzubringen. Naja, was muss man machen? Man muss dem Park Minimum $10.000 spenden. Ja, das sind einige Cocktails auf der Dachterrasse des Metropolitan Museum of Art. Das will ich gar nicht ausrechnen. Egal, viele Menschen haben das getan. Also ungefähr 7.000 der insgesamt 10.000 Bänke wurden bereits adoptiert. Und ich meine, letztlich ist das ja auch eine sehr schöne Möglichkeit, wie sich der Park dann finanziert. Ich kann nur leider nicht daran teilnehmen. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, ich habe auch noch mal in die FAQs geguckt. Also die häufig gestellten Fragen. Und eine Frage fand ich witzig, die möchte ich euch mal kurz vorlesen. Jemand hat gefragt, was man denn dafür tun muss, wenn man theoretisch noch ein zweites Schildchen auf seiner eigenen Bank haben will. Ja, und die Antwort könnt ihr euch vielleicht schon denken. Man muss nochmal 10.000 Euro spenden. Und als Besucher oder Besucherin ist das auch echt eine schöne Sache. Also man läuft so durch den Park und entdeckt immer wieder Bänke und sieht teilweise witzige, teilweise romantische, teilweise kitschige, teilweise Schilder, die man nicht versteht. So, und ich habe mir die jetzt natürlich nicht gemerkt, deswegen habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und es gibt auf Instagram eine schöne Seite, die sich ausschließlich mit diesen Schildern befasst. Also da sind nur Schilder von diesen Bänken gepostet. Die nennt sich Central Park Bench, hat sogar rund 9.000 Follower. Und ich lese euch einfach mal ein paar vor. Smile, you are in Central Park. Also lächeln, du bist in Central Park. I remember you every day. Ich denke jeden Tag an dich. Parks are for grandchildren. Parks sind für Enkelkinder. Unterzeichnet von Lee und Roger Strong. Ketura, will you marry me? Ketura, willst du mich heiraten? La vie est belle. Claude Eugénie Griou aus dem Jahr 2018. Did I tell you I love you today? Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? 50. Hochzeitstag von Jane und John aus dem Jahr 2014. Wajia, now we will always have a bench to sit on. Wajia, jetzt haben wir endlich eine Bank, auf der wir immer sitzen können. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe einen Moment lang drüber nachgedacht, ob ich den Teil, der jetzt kommt, vielleicht lieber rauslasse. Denn mein Plan war es ja, euch mit dieser Folge Lust auf den Central Park zu machen. Und das, was ich da gelesen habe, hat mich im ersten Moment wirklich betroffen gemacht. Es geht um die Entstehungsgeschichte des Central Parks. Die ist nicht ganz ohne. Ich habe mich jetzt aber ganz bewusst dafür entschieden, denn nur weil man Dinge nicht ausspricht, sind sie ja nicht passiert. So funktioniert das Leben ja leider nicht. Deswegen bekommt ihr hier heute die ganze und ja auch etwas unbequeme Wahrheit. Aber es gehört eben zum Ganzen dazu. Ich versuche euch jetzt die Anfänge des Central Parks, um die geht es nämlich, in Form einer kleinen Geschichte zu erzählen. Also, wir befinden uns in New York City in der Mitte des 19. Jahrhunderts. New York City ist eine der vermögendsten Städte der Welt. Die Stadt wächst und wächst und wächst immer weiter. Das viele Geld ist allerdings extrem ungleich verteilt. Also 4% der Bevölkerung kontrollieren 80% des Vermögens. Es gibt also die extrem reiche New Yorker Oberschicht und auf der anderen Seite sehr, sehr viele sehr arme Menschen. Und es gibt zu diesem Zeitpunkt auch immer noch die Sklaverei in den USA. Wir befinden uns zeitlich nämlich noch vor dem US-amerikanischen Bürgerkrieg. Soweit die Ist-Situation. Und aus dieser Situation heraus beschließt die New Yorker Oberschicht jetzt plötzlich, wir brauchen dringend einen neuen Park. Vorbild sollten übrigens die großen europäischen Parks sein, wie es sie zum Beispiel in London, in Wien oder auch in Paris bereits gibt. Und ein solches Bauvorhaben sollte vor allem das Ansehen der Stadt verbessern. Also die große Prestigewirkung nach außen war sehr, sehr wichtig. Man wollte mit dem schicken Europa gleichziehen, so ein bisschen zeigen, wir können das genauso gut. Zumal so ein Riesenerholungsgebiet ja auch automatisch die angrenzenden Wohngebiete aufwerten würde. War jetzt auch nicht ganz unpraktisch. Ja, und jetzt die große Frage, wo sollte man dieses Mammutprojekt an Park errichten? Es brauchte Gelände und man hatte auch einige Ideen, aber alle freien Flächen, die so vorgeschlagen wurden, wurden letztlich wieder als zu klein verworfen. So eine riesige freie Fläche, die gab es einfach nicht. Und letztlich hat man sich für einen Ort entschieden, mitten auf der Insel Manhattan, also quasi für den Ort, an dem der Central Park bis heute liegt, eine 300 Hektar große Fläche. Und man kann sich diese Fläche von damals wie folgt vorstellen. Viel felsiges Gelände, Sumpfgebiete, Bäche, Teiche, viele Höhenunterschiede. Also es war kein ebenes Gelände. Es gibt kleinere Waldstücke, viel unbebaute Fläche. Aber an diesem Ort gibt es auch bereits Menschen, die hier leben. Es gibt bereits eine kleine Gemeinde, ein Dorf namens Seneca Village. Hier leben zu dem Zeitpunkt 1600 Menschen in Häusern. Es gibt eine Kirche, einen Friedhof, Felder, eine Schule. Also unterm Strich ein richtiges Dorf mit allem, was dazugehört, im Norden Manhattans, am damaligen Stadtrand New Yorks. Und was ganz wichtig ist, die Menschen, die hier leben, die tun das absolut rechtens. Das sind jetzt keine Landbesetzer, sondern Menschen, die dieses Land auf ganz regulärem Wege gekauft haben. Und das betone ich deswegen so stark, weil das im Verlauf dieser Geschichte plötzlich niemanden mehr interessieren wird. Aber wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ein Großteil der Menschen, die hier in Seneca Village lebten, ungefähr 2/3, waren Schwarze. Viele von ihnen sind geflohene, freigelassene oder befreite ehemalige Sklaven, die jetzt hier am Stadtrand New Yorks relativ günstig Land erworben haben. Zum einen, um dort zu leben, um sich ein neues, ein freies Leben aufzubauen, aber auch, um Wahlrecht zu erlangen. Dazu brauchte es damals nämlich Landbesitz. Und es leben auch noch andere Eingewanderte dort, viele aus Irland, ein paar auch aus Deutschland. Also eine sehr gemischte Community, die fast schon autonom und sehr, sehr friedlich seit 3 Jahrzehnten am Rande der Stadt lebt. Und so ein bisschen zur Einordnung, obwohl es jetzt im Bundesstaat New York selbst offiziell keine Sklaverei mehr gab, war das Leben für Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen zu diesem Zeitpunkt wirklich einfach nur hart. Also gerade in der Stadt New York stand Diskriminierung absolut auf der Tagesordnung. Und so war Seneca Village für viele Menschen eben auch ein Zufluchtsort. Ein Ort, an dem man sich sicherer fühlen konnte und an dem man, jetzt ganz schlicht gesagt, einfach ein besseres Leben hatte. Und ich habe ja eben gesagt, in diesem Dorf lebten zu dem Zeitpunkt ungefähr 1600 Menschen. Die Bedeutung von Seneca Village geht aber weit darüber hinaus. Deswegen zitiere ich jetzt mal ganz kurz einen Satz aus Wikipedia. Unter den Bewohnern des Dorfes befand sich die Familie Lyons. Sie betrieben eine Pension für schwarze Seeleute sowie einen Laden für Seemannsausrüstung, der auch als Tarnung eines Treffpunktes des Fluchthilfenetzwerkes Underground Railroad für Sklaven aus dem Süden diente. Also unterm Strich einfach ein wichtiger Ort für viele Menschen, der sehr viel Potenzial hatte, auch Gutes zu bewirken. Ja, und ich habe schon angekündigt, jetzt kommt der große Plot-Twist. Seneca Village und noch ein paar andere Siedlungen auch in dieser Region müssen jetzt diesem neuen großen Plan, diesem riesigen Bauvorhaben Central Park weichen. Und zwar komplett ohne Rücksicht auf Verluste. Also die Grundstücke werden enteignet, die Stadt lässt alle Häuser abreißen. Die Entschädigung ist wirklich so minimal, dass man da gar nicht drüber reden muss. Also es gab quasi keine Entschädigung. Ja, und dann beginnt der Bau des Central Parks, der übrigens 16 Jahre dauern sollte. Und was viele Menschen eben auch rückwirkend sehr sauer gemacht hat, ist, dass bis in die jüngere Geschichte dieser Ort, Seneca Village, quasi totgeschwiegen wurde. So als hätte es ihn gar nicht gegeben. Es wurden irgendwann mal im Central Park alte menschliche Knochen gefunden und heute weiß man, die stammen aus diesem Friedhof. Aber irgendwie konnte man sich das zu dem Zeitpunkt gar nicht erklären, wo denn plötzlich diese Gräber herkamen. Ja, das sagt ja irgendwie schon alles. Und das ist ja auch leider absolut kein Einzelfall. Also gerade wenn es um Black History geht, also um afroamerikanische Geschichte, wird da grundsätzlich zu wenig drüber gesprochen in den USA. Und die Aufarbeitung der Geschichte von Seneca Village ist auch noch relativ jung, aber es gibt sie heute. Das ist ja schon mal was. 2011 hat eine Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen einfach mal ein bisschen gegraben, hat dann steinerne Grundmauern gefunden, tausende Artefakte freigelegt. Und seit 2019 gibt es jetzt auch eine Infotafel im Central Park, die sagt, hier an diesem Ort stand früher mal Seneca Village. Und ich habe euch ja eingangs auch gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Führungen im Park. Und eben jetzt auch endlich mal diese Seneca Village Tour, fände ich super interessant. Falls ihr mehr erfahren möchtet und zeitnah mal in New York seid, dann nehmt da doch einfach mal dran teil. Findet ihr auch unter der Central Park NYC.org Website, die hatte ich euch am Anfang ja schon durchgegeben. Puh, so, ich habe es ja schon gesagt, es wird hart. Also einmal durchatmen. Ich stehe jetzt hier gerade gefühlt so ein bisschen vor dem Problem, vor dem auch viele Nachrichtensprecher und Sprecherinnen stehen, dass man nach sehr harten oder sehr traurigen News plötzlich irgendwie wieder was Fröhliches vermelden soll, ja, so neues Panda-Baby im Tierpark oder so. Fühlt sich erstmal komisch an, irgendwie auch unpassend, aber ich möchte euch trotzdem nicht jetzt mit so einem traurigen Gefühl, so einer traurigen Stimmung verabschieden. Darum einmal tief durchatmen und dann sprechen wir gleich noch über ein paar der bekanntesten Sehenswürdigkeiten im heutigen Central Park. Ich habe ja zu Beginn noch gedacht, hoffentlich kriege ich alleine nur mit dem Central Park überhaupt eine ganze Folge voll. Jetzt stehe ich eher vor dem Problem, dass ich gar nicht weiß, wie ich alle Aspekte in nur einer Folge unterbekommen soll. Darum habe ich mir jetzt einfach nochmal den Park angeguckt. Da gibt es natürlich auch einige Sehenswürdigkeiten, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Und es kommt jetzt. Also gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Sachen erwähne ich auch nur mit einem Halbsatz. Here we go. Falls ihr euch für Musikgeschichte interessiert, dann könnte Strawberry Fields etwas für euch sein. Das ist ein Denkmal zu Ehren von John Lennon. John Lennon wurde ja 1980 direkt vor seiner Wohnung gegenüber vom Central Park erschossen. Und nach seinem Tod wurde an seiner Lieblingsstelle im Park dieses Denkmal namens Strawberry Fields, also übersetzt Erdbeerfelder, als Symbol für den Frieden entworfen. Und dieses Denkmal ist in einer Art Mosaik gestaltet. Das liegt auf dem Boden und in der Mitte steht Imagine. Also wie John Lennons ganz bekannter Song. Und bis heute bringen Fans eben in Gedenken an John Lennon Blumen, Gedichte, Kerzen an diesen Ort. Und es sieht häufig sehr, sehr liebevoll dekoriert aus. Also wenn ihr da seid, dann lauft doch einfach mal dran vorbei. Falls ihr romantisch veranlagt seid, das ist ganz witzig, dieser Ort wird irgendwie immer als einer der romantischsten Orte des Central Parks bezeichnet, dann ist vielleicht der Shakespeare Garden etwas für euch. Das ist ein wunderschöner, sehr üppig bepflanzter Garten und das Besondere an diesem Garten ist, dass viele der Blumen und Pflanzen, die es dort so gibt, in den Werken von Shakespeare erwähnt werden. Und angeblich soll es dort einen Maulbeerbaum geben, der ein Sprössling eines Baumes ist, den Shakespeare 1602 persönlich gepflanzt hat. Dann gibt es noch das sogenannte Belvedere Castle. Das ist ein kleines gemauertes Märchenschloss. Und das wurde tatsächlich richtig berühmt in den 1970er Jahren, weil es in einer Episode der Sesamstraße vorkam. Da diente es nämlich als Domizil von Graf Zahl. Direkt gegenüber, da gibt es den sogenannten Turtle Pond. Das ist ein kleiner See, in dem man Schildkröten beobachten kann. Außerdem gibt es noch 26 Brücken und Bögen im Central Park. Viele von denen habt ihr bestimmt auch schon mal auf Fotos gesehen. Die dienen nämlich gerne so als romantisches Fotomotiv. Da sind wir wieder, ganz romantisch heute. Außerdem gibt es das berühmte Boathouse. Das ist ein ganz bekanntes Restaurant mitten im Park. Und hier kann man außerdem auch noch Ruderboote mieten. Ich sag euch, ich könnte eigentlich noch irgendwie 2 Stunden weitermachen. Aber ich glaube, jetzt reicht's auch mal. Wir sind alle ein bisschen overfloated von den ganzen Infos. Vielleicht noch eine letzte Sache, die jetzt zum Winter hin spannend ist. Kennt ihr bestimmt alle. Am südöstlichen Parkeingang gibt's jedes Jahr die legendäre Schlittschuhbahn. Und damit beende ich diesen Vortrag. So, ich hätte es ja selber nicht für möglich gehalten, dass ich mal über 40 Minuten über einen einzelnen Park spreche. Aber wenn das irgendwo möglich ist, dann beim Central Park in New York City. Ich habe selber extrem viel gelernt. Ich glaube, das war die bislang intensivste Recherche, die ich jemals für eine Episode hatte. Ich hoffe, auch ihr hattet ein paar Aha-Momente. Lasst mich doch gerne einfach mal auf Instagram wissen, wie euch so eine Art der Folge gefallen hat, eben mit weniger persönlichen Erfahrungen und dafür umso mehr reinen Infos, die im Vordergrund stehen. Nochmal, unter Schlendern und Reisen findet ihr mich, also schreibt mir gerne. Aber auch bei allem anderen, bei Themenwünschen, bei Anmerkungen, bei allem, was euch so auf dem Herzen liegt. Ich brauche jetzt erstmal ein Päuschen. Ich trinke was, vielleicht einen warmen Tee. Oder ein Red Bull. Wir werden das sehen. Macht's gut, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns ganz bald wieder. Macht euch eine schöne Woche und bis bald.